Deutschland ist eine Vermieternation. Eine neue Studie des IW zeigt, die Zahl der Vermieter in Deutschland ist stark nach oben gegangen und Vermieter finden sich in allen gesellschaftlichen Gruppen. Zwei Herausforderungen sind aber besonders belastend für Vermieter und das ist unser Thema heute hier in der 1er Lage und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Was ist der Hintergrund der Studie? Was sind die Kernergebnisse? Wieso ist die Zahl der Vermieter so stark gestiegen? Was sind die Herausforderungen für private Vermieter? Was ist die zweite große Herausforderung? Ist ja oben benannt. Und die Gretchenfrage zum Abschluss, ist es noch ratsam, überhaupt Vermieter zu werden? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1er Lage und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit den Immobilienfreunden, dem exklusiven Club für Immobilieninvestoren und Unternehmer, präsentieren wir euch die 1A Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A Lage, der Immobilienpodcast. Und heute reden wir über Deutschland, die Vermieternation Nummer 1. Und warum? Weil das IW hat geforscht. Es ist mal wieder soweit, das IW hat eine neue Studie rausgegeben. Und darüber wollen wir dann natürlich heute sprechen. Und mit wem sprechen wir am besten darüber? Natürlich mit unserem Professor Dr. Michael Vogtländer. Wir schätzen ihn, wir lieben ihn, wir brauchen ihn hier um für die Einblicke in diese großartige Studie. Und deshalb herzlich willkommen, lieber Michael.
Hallo Hauke, grüß dich.
Genau, es ist die zweite Folge, die wir hier live aufnehmen. Im Moment treffen wir uns ja wirklich wahnsinnig oft. Genau, also ich habe schon gesagt, es geht um die neue Studie beim IW oder vom IW und es geht um das Thema der Vermieternation. Was hier eigentlich los? Warum ist dieser Markt in Deutschland so besonders? Warum haben wir hier eigentlich so viele Mieter? Und damit natürlich auch so viele Vermieter. Das könnten wir nämlich eigentlich auch sagen. Deutschland ist die Vermieternation, weil das spielt dabei ja auch eine Rolle und sind eigentlich diejenigen, die mieten, auch Vermieter und so. Das müssen wir alles mal rausfinden. Genau, aber jetzt vielleicht einfach mal zum Hintergrund der Studie. Vielleicht kannst du mal einen Rahmen geben. Wie kommt es dazu? Warum eigentlich? Und erzähl mal.
Genau, wir haben uns mit den Vermietern schon häufiger beschäftigt. Das letzte Mal, dass wir diese Studie gemacht haben, war 2017. Damals für Haus und Grund Köln und Düsseldorf, die das gemeinsam beauftragt haben. Und die sind auf uns zugekommen und haben gesagt, macht das doch nochmal. Lasst mal gucken, wie sich die Zahl der Vermieter entwickelt hat, aber auch wie sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Vermieter entwickelt haben. Und das haben wir gerne gemacht, gerne aufgegriffen. Wir haben hier jetzt Daten aus dem Zensus ausgewertet, aber eben auch aus dem sozioökonomischen Panel und daraus dann eben dieses Bild gezeichnet der Vermieternation. Das ist tatsächlich ganz eindrucksvoll, wie sich die Zahl der Vermieter in Deutschland entwickelt hat und welche Relevanz die letztlich auch haben.
Auf jeden Fall ist es die deutlich positivere Variante oder die deutlich positivere Art und Weise, das zu formulieren. Ansonsten reden wir immer so ein bisschen fast scheltend über die Mieternation. Warum kauft denn hier eigentlich niemand? Aber das ist ja nicht ganz richtig, weil jedes Haus, jede Wohnung gehört ja am Ende irgendwen. Insofern ist dieses Framing, finde ich, sehr erfrischend. Und was uns aber natürlich am meisten interessiert, jetzt erstmal in Bezug auf diese Studie, was steht denn eigentlich drin, was sind die Kernergebnisse? Sag an.
Ja, seit Anfang der 2010er Jahre ist die Zahl der Vermieter deutlich gestiegen. Also wir hatten damals rund 4,2 Millionen Haushalte, die vermieten. Das ist ja schon viel. Mittlerweile sind es eben 5,5 Millionen Haushalte, wow, die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung erzielen. Also von daher ist das schon eine große Gruppe in Deutschland auch. In manchen Bundesländern sind fast 20% der Haushalte Vermieter. Das gilt für Baden-Württemberg, das gilt für Rheinland-Pfalz. In einer Stadt wie Berlin, Hamburg ist es ein bisschen weniger, aber insgesamt natürlich eine große Zahl. Rund 13% aller Haushalte sind eben Vermieter in Deutschland. Und die machen eine unheimlich große, haben eine große Bedeutung auch für den Mietwohnungsmarkt. Also der Anteil, der Marktanteil dieser kleinen Vermieter liegt bei fast 65%. Also 65% aller Mietwohnungen in Deutschland werden von privaten Kleinvermietern angeboten.
Kleinvermieter ist definiert als weniger als eine Wohnung.
Naja, es ist tatsächlich ein bisschen irreführend. Eigentlich wollte ich gar nicht mehr so sehr von Kleinvermietern sprechen. Es sind private Vermieter. Das Wichtige ist aber, die machen das nicht als Unternehmen, also haben kein eigenes Unternehmen, sondern machen das quasi nebenberuflich. Ja, das sind in der Regel Menschen, die noch eine andere Einkommensquelle haben oder es sind Rentner, aber sie machen das nicht in einem Wohnungsunternehmen. Ja, das ist die formale Abgrenzung.
Ah, okay.
So, und das sind insgesamt 16,1 Millionen Wohnungen, die sie anbieten. Das kann man leicht überschlagen, ne? 5,5 Millionen Haushalte, 16 Millionen. Also rund im Durchschnitt 3 Wohnungen hat der private Vermieter.
Da war er wieder fast, ne? Der Kleinvermieter.
Ja, ja. Aber da gibt es natürlich eine große Spanne, ne? Also das kann der sein mit einer Wohnung. Das kann aber auch natürlich der sein, der eben vielleicht auch 100 Wohnungen hat. Interessant ist auch, die jährlichen Einnahmen abzüglich der Kosten, also auch Finanzierungskosten, Instandsetzungskosten, sind im Durchschnitt bei 5.500 Euro. Also das zeigt auch, der Durchschnitt hat vielleicht die eine Wohnung, ja, der Großteil hat eine Wohnung. Es gibt nur relativ wenige, die wirklich viele Wohnungen haben. Und es ist eben auch so, dass sehr viele Vermieter älter sind. 41% der Vermieter sind über 65 Jahre alt. Also auch typischerweise eher ein älteres Klientel. Aber es finden sich durchaus Vermieter in allen Einkommensschichten. Also rund 20% der Vermieter gehören zu den 40% Einkommensschwächsten. Und das ist, finde ich, auch immer wichtig, gerade wenn wir über Regulierungen sprechen oder über das, was eben auf Vermieter zukommt.
Der gemeine Miethai sozusagen.
Ja, ja, genau. Also es gibt sicherlich diejenigen, die da auch als Hai vielleicht unterwegs sind, aber es gibt eben auch ganz viele andere, die auch gar nicht so hohe Einkommen haben, die vielleicht ihre Rente damit aufbessern oder ähnliches. Und das ist keine kleine Zahl.
Du hast gerade gesagt, 5.000 Euro, was war das nochmal genau? Ist das der jährliche Gewinn, der monatliche Gewinn? Sind das die Kosten? Was ist das?
Das sind die jährlichen Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung, aber abzüglich der Kosten, also Instandsetzung und Finanzierung.
Also das, was übrig bleibt.
Das, was übrig bleibt.
5.000 Euro. Pro Jahr.
Mhm.
Ja, okay, da hat das Thema Miethai natürlich nochmal einen ganz neuen Anstrich bekommen. Da kann man wirklich davon reden, es sind renditegeile Vermieter, die sich da die Mega-Renditen unter den Nagel reißen. Genau, die Frage, die sich aber natürlich trotzdem stellt, du hast gesagt, über 5 Millionen, das waren mal 2, Millionen Vermieter. Das heißt, wir reden quasi über eine Verdopplung.
Nee, von 4,2 Millionen auf 5,5, aber ah, klar, okay. es ist natürlich erheblich, ja.
Okay, das heißt, naja, es sind trotzdem 20% oder 25% zur alten Basis.
Mhm.
Das ist auf jeden Fall erheblich, genau. Und die Frage, die sie natürlich stellt, ist, warum ist das passiert? Also warum gibt es jetzt auf einmal in Anführungsstrichen so viele mehr Vermieter? Wir haben gerade schon gehört, 5.000 Euro im Jahr, was dabei übrig bleibt, ist jetzt offensichtlich nicht nur Rendite getrieben, wobei das wahrscheinlich, ist das ein Durchschnittswert oder ist das ein...
Das ist ein Durchschnittswert, ja.
Okay, dann erklär mal, jetzt verstehe ich es dann noch weniger.
Also es ist natürlich so, dass die Zahl der Vermieter stark gestiegen ist. Die Frage ist natürlich, wo kommt das her? Ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist tatsächlich, das hat mit Vererbung zu tun. Also viele Menschen sind quasi zufällig Vermieter, weil sie vielleicht eine Wohnung oder ein Haus geerbt haben, das nicht selber beziehen wollen, das aber vielleicht auch nicht verkaufen wollen und dann sagen, na, dann vermiete ich das eben. Das ist ein Grund. Wir haben aber natürlich auch die Situation in den 2010er Jahren. Wir haben sehr niedrige Zinsen gehabt. Das hat es durchaus interessant gemacht, einzusteigen. Also auch das spielt sicherlich eine Rolle. Gerade bei den jüngeren Vermietern muss man natürlich auch bedenken, gerade am Anfang sind die Finanzierungskosten sehr hoch. Vielleicht muss ich auch mehr investieren. Das heißt, dadurch komme ich natürlich schneller in eine Situation, wo ich weniger Einnahmen habe. Also unterm Strich wenig rauskommt. Auch das muss man sicherlich berücksichtigen. Also von daher ist das sicherlich vielfältig, warum wir hier so viele Vermieter haben. Aber ich finde es wichtig, wir haben auch in anderen Befragungen schon mal rausbekommen, es sind halt, natürlich gibt es die einen, die sehr strategisch vorgehen und sagen, ich brauche für den Vermögensaufbau, brauche ich Immobilien. Ich glaube, das ist auch die Mehrheit vielleicht unserer Hörer. Aber es gibt eben auch viele, die quasi da reinschlittern. Ja, aus irgendwelchen Gründen jetzt gesagt haben sie...
Was für eine Prozentzahl?
Nee, leider nicht. Das wäre nochmal spannend, ne? Aber es sind, glaube ich, wirklich viele, die es geerbt haben, vielleicht auch sogar geschenkt bekommen haben oder vielleicht auch selber gesagt haben, ich habe hier ein Einfamilien oder ich hatte hier eine Wohnung gekauft, da habe ich selber drin gewohnt, die möchte ich jetzt aber weiter vermieten und die dann quasi so mehr ungeplant eigentlich in dieses Vermieterdasein kommen. Ne? Und die sind durchaus relevant. Aber wichtig auch, die Zahl der Vermieter, und das ist eigentlich ganz interessant, die Zahl der Vermieter ist gestiegen, aber der Anteil an Mietwohnungsmarkt ist insgesamt leicht rückläufig. Nicht deutlich, aber rückläufig. Das heißt, die einzelnen Vermieter haben typischerweise noch weniger Wohnungen. Ja, das finde ich durchaus interessant, weil trotz dieser 10er-Jahre mit all den niedrigen Zinsen und ähnlichen scheinen sich doch manche vielleicht auch eher rauszuziehen.
Okay, bei den durchschnittlichen Einnahmezahlen kann ich zumindest verstehen, warum man auf die Idee kommt. Wobei sich natürlich die Frage stellt, also nur mal jetzt als Überlegung eines, ich möchte gerne Vermieter werden, könnte man behaupten, also wir haben ja immer argumentiert, Wohneigentum ist deshalb so wichtig, weil man von der Reichtumsschere in Anführungsstrichen nicht abgehängt wird. Das heißt, im Umfang der Inflation wertet dieses Asset mit auf, wenigstens manchmal sogar noch über die Inflation hinaus. Und man partizipiert daran. Man hat nicht den üblichen Preisverfall mit seinem Einkommen und mit den ganzen Sachen, die man kauft und so. Könnte man sagen, dass ein Eigentum an einer Immobilie so ein bisschen sowas wie ein Geldaufbewahrung ist? Also kann man das eigentlich vergleichen so mit so einem Goldstandard, der deflationiert irgendwie relativ stabil ist? Das gilt ja eigentlich für den Wert der Immobilien auch. Also klar, wir haben meistens irgendwie ein klein bisschen mehr an Wertsteigerung, aber grundsätzlich ist ja im Wesentlichen die Deflation, die Inflation, die einen nicht abhängt. Gilt das für Immobilien im privaten Besitz als Vermieter auch? Also ist das möglicherweise die Attraktivität, dass man sagt, ich bewahre hier auch mein Vermögen ein Stück weit in Betongold ist so abgegriffen, aber ich sag's mal, also in Steinen auf.
Ja, das spielt sicherlich eine Rolle, ne? Also für viele, viele Menschen, also traditionell war es ja oft so, dass Handwerker zum Beispiel als Alterssicherung in Immobilien investiert haben, die haben dann vielleicht selber noch ein bisschen investiert mit ihrer handwerklichen Geschick und die Immobilien dann aufgewertet, sind auch heute viele, die sagen, naja, das ist ein solides Investment für die Altersvorsorge. Es gibt mir irgendwann auch eine zusätzliche Renteneinnahme. Und gerade in den Ballungszentren, gerade auch wenn wir die breit definieren, sehen wir ja auch, dass die Preisentwicklungen sehr, sehr vorteilhaft waren, auch über einen sehr langen Zeitraum. Also das spielt schon eine Rolle, ne? Also gerade auch die Wertaufbewahrung. Es gibt auch, glaube ich, viele Vermieter, die vor allen Dingen darauf schielen. Ne? Also wir haben immer wieder die Statistiken, 50% der Vermieter passen die Mieten gar nicht an. Ne? Also die nutzen die Möglichkeiten gar nicht, laufend zu erhöhen, sondern die sagen dann vielleicht, naja, am Ende will ich es vielleicht verkaufen oder vielleicht irgendwann selber drin wohnen oder was auch immer. Und von daher lassen die quasi diese Renditen sogar liegen.
Was nicht sein müsste, aber zumindest die Durchschnittszahlen erklärt. Die Frage, die sich natürlich auch noch stellt, ist, das kommt ja nicht nur, also Gold ist einfach, ne? Die haben normalerweise keinerlei Ansprüche, diese Goldnuggets, die liegen irgendwo oder ich habe sogar nur eine Verbriefung auf das Eigentum von Gold. Das wird dann alles zentral organisiert. Wenn ich aber Vermieter bin, dann habe ich natürlich eine ganze Reihe von, wir sagen euphemistisch immer Herausforderungen, aber da kommen ja eine ganze Menge Dinge auf einen zu. Wo würdest du sagen, ist so der größte Pferdefuß in Anführungsstrichen? Also was sind die größten Themen, die ein privater Vermieter angehen, bedenken und dann hinterher auch meistern muss?
Ja, ich glaube tatsächlich, also ich würde sagen, zwei große Herausforderungen gibt es. Und die erste ist sicherlich die Regulierung, die sich einfach auch nochmal deutlich verschärft hat und deutlich schwieriger geworden ist, gerade für diese Klientel der privaten Vermieter. Also früher war ja das typische Bild, ich habe die Miete einfach laufen lassen. Ne? Der typische Vermieter will keinen Ärger mit dem Mieter, also passt er die Miete auch gar nicht an. Aber wenn es dann eben zu einem neuen Mieter kommt, dann passt man irgendwie wieder ans Marktniveau an. Dann orientiert man sich mal und guckt, und was kann ich denn nehmen? Ne? So, und diese Strategie funktioniert ja heute schon gar nicht, weil ich die Mietpreisbremse habe in vielen Regionen. Und da muss ich dann natürlich schon gucken. Und wir sehen ja eben auch, dass die Sanktionsmöglichkeiten auch wachsen. Ja, wir haben jetzt die neuen Diskussionen auch um eine Verschärfung der Mietpreisbremse, ob man das nochmal auch stärker sanktioniert. Da geht es bis hinein in die Wirtschaftskriminalität. Und das ist dann natürlich schon für viele Vermieter, gerade diese Klientel, ein Damoklesschwert, wo die sagen, damit will ich eigentlich gar nichts zu tun haben. Ich möchte ja eigentlich mehr in Ruhe dieses ganze Thema angehen. Und ohnehin ist die Kompetenz Komplexität natürlich auch gestiegen. Auch so ein anderes Thema, Nebenkostenabrechnung oder ähnliches. Auch das ist deutlich komplexer geworden. Da haben ja auch schon größere Vermieter gesagt, eigentlich wollen sie das alles gar nicht. Das gibt immer nur jede Menge Ärger und das möchte ich nicht. Also von daher, es ist schon schwieriger geworden. Und ich war gerade in der Anhörung zur Mietpreisbremse im Bundestag. Die wird jetzt wohl verlängert. Und wenn man dann so ein paar, die hatten dann teilweise als Sachverständige auch Anwälte eingeladen, die dann natürlich auch ja die schlimmsten Vergehen quasi gegen die Mietpreisbremse darstellen. Und da wird dann aber auch schnell so der Eindruck erweckt, das sind alles so Haie, ne? Die suchen alle strategischen Möglichkeiten, um das zu umgehen. Und ich glaube, das ist eben auch was viele Vermieter dann eben auch mit Sorge erfüllt, quasi so gebrandmarkt zu werden nach dem Motto, das sind ja alles Verbrecher. Und ich glaube, da muss man auch wirklich aufpassen. Natürlich muss die Branche selber gucken, dass man die schwarzen Schafe irgendwo einhegt. Aber man muss sich eben auch immer bewusst machen, es gibt eben diese 5,5 Millionen Vermieter. Und nur weil es da die 2, 3, 4 Fälle gibt, wo wirklich vielleicht sehr, sehr problematisch vorgegangen ist, heißt das, sollte man das nicht verallgemeinern.
Zumal ja auch, und darüber haben wir auch schon gelegentlich gesprochen, wenn es um die Sozialsysteme geht, ne? Da sind wir uns völlig einig, ist völlig in Ordnung, wenn es da ein bisschen Missbrauch gibt. Natürlich gibt es da sozusagen den Hartz-IV-Opa, der überhaupt nie arbeiten wollte und der da irgendwie alles abkassiert, was geht. Trotzdem würde man nicht auf die Idee kommen, auf diesem Beispiel dann den Sozialstaat zusammenzustreichen. Andersrum ist da aber die Verhältnismäßigkeit, weil ja Geld verdient wird, eine ganz andere. Das ist sozusagen, jedes System wird ausgenutzt, darüber muss man sich im Klaren sein. Und wahrscheinlich kann man das nur zu Tode sanktionieren, bis ein Markt nicht mehr funktioniert, aber nicht so sehr so, dass niemand mehr einen Missbrauch betreibt. Jedenfalls wäre das meine Einschätzung, weil wo eine Regel ist, da wird es jemanden geben, der sie umgeht, oder? Du bist eigentlich eher so der Regulierungsfreund, oder?
Naja, ich habe mich in der Anhörung gegen die Mietpreisbremse ausgesprochen, gerade weil es eben die internationalen Erfahrungen ja auch damit gibt, dass das auf Dauer eben die Vermieter vertreibt. Und dann, das muss man eben auch klar sein. Und ich finde es immer wichtig, wir müssen eine Balance wahren zwischen den Vermieterinteressen und den Mieterinteressen. Und wir sind lange Zeit damit gut gefahren, dass wir gesagt haben, den Bestandsmieter, den schützen wir. Wir gucken, dass die Mieten nicht so stark steigen können, dass es nicht so einfach ist zu kündigen. Das ist alles in Ordnung. Aber wenn es dann zum neuen Vertrag kommt und man sich wieder neu gegenübersteht, dann darf man eben auch wieder an das Marktniveau anpassen. Und das haben wir eben durchbrochen mit der Mietpreisbremse. Und ich glaube, das wird uns auf Dauer auf die Füße fallen, dass wir gerade diese privaten Vermieter, gerade die eigentlich nur in Ruhe vermieten wollen, dass wir die vertreiben. Ja, das muss man eben auch klar sehen. Umso schärfer wir regulieren, umso eher hast du dann ja Vermieter, die mit diesen Risiken dann umgehen können oder die damit auch rechtlich umgehen können. Und ob das dann im Interesse der Mieter wirklich ist, ist eben auch eine Frage, ne? Also von daher ist das, sollten wir da einfach behutsam sein und mit Augenmaß agieren. Da habe ich allerdings nicht so ganz großen Optimismus, dass das im Moment gelingt. Es ist immer so wahnsinnig attraktiv für die Politik zu sagen, da ist ein Problem oder da gibt es einen problematischen Fall und da muss ich regulatorisch drauf reagieren. Und das sehen wir auch in vielen anderen Politikbereichen, ob das nun die Finanzmarktregulierung ist, ob das der Verbraucherschutz ist etc. Und durch all das wird es letztlich komplizierter und auch teurer am Ende. Und das müssen wir uns auch auf einen gewissen neuen Pragmatismus mal einlassen.
Zumal ja auch sowas wie die Erhaltungssatzungsgebiete, also diese Erhaltungsgebiete gezeigt haben, dass sich eine gewisse Urbanität einfach nicht einfrieren lässt. Also wenn ich jetzt ein Beispiel, das ist hier nur ein paar Kilometer entfernt, noch nicht mal, den Hamburger Kiez, da gibt es eine große Erhaltungssatzung und ich habe den Eindruck, dass in diesem Bereich, weil halt so viel wegreguliert ist, was an Dynamik möglich wäre, die Attraktivität des Hamburger Kiezes nicht steigt. Also auch da die Frage, kann man eigentlich irgendwie sowas wie eine, wir haben in der letzten Folge gesprochen, Aufenthaltsqualität, kann man das sozusagen einfach archivieren, indem man es reguliert? Und kann man da eigentlich sagen, so im Übrigen, hier müsste jetzt alles genau so bleiben, ungeachtet der Tatsache, dass sich sowas ja kulturell entwickelt hat und zwar, weil es sich entwickeln konnte.
Also das ist ja nochmal fast ein neues Thema. Also die Milieuschutzsatzung, da sind wir weit gegangen und es ist im Übrigen ja auch so, dass jetzt gerade der Bauturbo diskutiert wird, aber in dem Kontext des Bauturbos ja auch nochmal das Aufteilungsverbot bestätigt wird und verlängert wird, was ja in Milieuschutzgebieten ohnehin schon oftmals gilt. Und ich glaube, gerade in den Milieuschutzgebieten macht man es den Vermietern ja besonders schwer. Ob das, und ich glaube auch, da geht man mit dem falschen Ansatz dran. Denn natürlich, Gentrifizierung ist so als Problem gebrandmarkt, aber wir müssen natürlich auch sehen, Stadt lebt immer davon, dass es eben auch Entwicklungen gibt und dass es Veränderungen in den Stadtbezirken gibt. Und zu sagen, das wollen wir gar nicht, wir wollen das konservieren, wird auf Dauer nicht erfolgreich sein. Also von daher sehe ich das auch als sehr, sehr problematisch an. Vielleicht wäre es mal interessant zu schauen, wie hat das eigentlich auf die Vermieterstruktur gewirkt? Wer vermietet eigentlich noch in Milieuschutzsatzungsgebieten oder wer ist da schon ausgestiegen? Vielleicht wäre das mal wirklich spannend.
Ja, ich würde aus heutiger Perspektive sagen, es geht nicht um Konservierung, sondern Mumifizierung. Und wie attraktiv das am Ende dann ist, haben wir ja auch irgendwie gesehen, als die ägyptischen Gräber aufgemacht wurden. Also von den Pharaonen war jetzt, und deren Attraktivität war jetzt nichts übrig. Insofern, okay, aber das ist wie gesagt ein anderes Thema. Die Frage ist jetzt also zurück zu den privaten Vermietern, die wahrscheinlich alle eher nicht in diese geschützten Milieus einsteigen oder in diesen besonderen Satzungsgebiete. Die Frage ist, gibt es weitere große Herausforderungen für private Mieter, wo man sagt, so ja, Regulierung, also Mietpreisregulierung ist natürlich sozusagen das schärfste Schwert. Wenn ich meinen Preis nicht mehr frei entwickeln kann, dann ist das auf jeden Fall ein scharfes Schwert. Wobei, und auch da möchte ich an der Stelle nochmal darauf hinweisen, als deutscher Mieter hat man ja schon fast eigentumsähnliche Rechte an dem Mietobjekt, in dem ich drin bin. Also es wird ja immer wieder argumentiert, ich kann vertrieben werden, so Gentrifizierung war das Stichwort, ich kann vertrieben werden aus meiner Nachbarschaft, das ist ja eigentlich kaum möglich. Also als Mieter vertrieben zu werden, ist quasi eigentlich nicht möglich, oder?
Naja, die Gegenseite würde jetzt sagen, naja, es gibt die Eigenbedarfskündigung und natürlich gibt es Modernisierung, dann kann ich die Leute teilweise raussetzen oder die Miete soweit erhöhen. Aber ja, du hast schon recht. Also es ist auch wichtig, das immer mal international einzuordnen. Ja, in vielen Ländern gibt es nur temporäre Mietverträge. Du kannst nach 2 Jahren immer sagen, ich setze den Mieter raus ohne Begründung oder die Miete einfach erhöhen. Also da sind wir deutlich, haben wir deutlich mehr Mieterschutz und das ist auch okay. Aber man muss immer auch sagen, irgendwo ist das auch mal am Ende, ne? Und es führt eben auch dazu, dass ich ja solche Verkrustungen im Mietwohnungsmarkt habe, dass es sich für viele Leute einfach gar nicht mehr lohnt, weil die Miete so stark und lange reguliert worden ist, dass ich gar nicht mehr ausziehen möchte. Ja, selbst wenn ich so eine große Wohnung habe, aber ich bleibe in der, weil so günstig wohne ich nie wieder. Und das ist Teil des Problems.
Thema Fehlbelegung. Aber nun zurück zu den Vermietern.
Genau, zu der zweiten Herausforderung, die ist für mich einfach der Klimaschutz. Ja, wir müssen sehen, 2045 sind noch 20 Jahre. Bis dahin sollen wir alle klimaneutral sein. Es gibt in 3/4 der Wohnungen heute noch eine Öl- oder Gasheizung. Das heißt, die müssen alle weg. Müssen wir alle umstellen. 40% der Wohngebäude haben nicht den Energieeffizienzstandard D. Auch die müssen mindestens noch saniert werden. Also da ist einfach eine riesen Herausforderung. Und das trifft natürlich auch die privaten Vermieter, die das natürlich investieren müssen. Und das in einem Umfeld, wo man einfach sagen muss, naja, es ist eben auch von den Förderungen her schwieriger geworden. Ja, es ist weniger planbar geworden. Das Thema Handwerker ist ein Riesenthema, was sie eben schultern müssen. Und es gibt eben auch großen Widerstand teilweise der Mieter, die das nicht wollen. Und dazu eben eine Modernisierungsumlage, die über die Jahre wirklich entwertet worden ist. Wir erinnern uns, früher galt ja mal 11% der Modernisierungskosten, darf man auf die Jahresmiete umlegen. Das hat man in der Niedrigzinsphase auf 8% gesenkt. Die Niedrigzinsphase haben wir jetzt allerdings gar nicht mehr. Aber vor allen Dingen hat man eben das Ganze gekappt bei 3 Euro bei Netto-Kaltmieten über 7 Euro und auf 2 Euro, wenn die Netto-Kaltmiete unter 7 Euro liegt. So, und seitdem sind die Baukosten um rund 50% gestiegen. Also kann man sich überlegen, vieles kann man gar nicht mehr refinanzieren über die Miete. Und das ist, glaube ich, schon eine große Herausforderung. Und wenn man dann eben sich noch vergegenwärtigt, dass eben 40% der Vermieter über 65 Jahre alt sind, dann wird es eben richtig, richtig schwierig. Und das ist, glaube ich, auch in der Mischung auch mit der Mietpreisregulierung für viele Vermieter schon so ein Thema, dass sie sagen, will ich mir das wirklich noch antun? Ja, und insofern wird es spannend, umso besser, umso wichtiger ist, dass es eben eine gewisse Planbarkeit auch gibt, was die Förderung angeht, aber auch was die Maßnahmen angeht, damit das tatsächlich zum Erfolg geführt werden kann.
Zumal ja sozusagen das Thema Modernisierung das eine ist, aber manchmal hat man dann ja auch noch so wild gewordene Umweltminister, die irgendwie dann anfangen, ganz merkwürdige Dinge mit dem Programm zu tun, was dann eine mögliche Finanzierbarkeit ja nochmal wieder schwieriger macht, weil Programme, die man dachte, dann umsetzen zu können, als man bestellt hat, die gingen dann auf einmal nicht mehr, als man eigentlich die Fördermittel brauchte. Gut, das ist jetzt passé, wir haben eine neue Bundesregierung, mal schauen, ob die das dann durchhalten, da ein bisschen verlässlicher zu sein. Sieht ja im Moment so aus, als wenn sie nicht ganz so wankelmütig sind, immerhin. Aber natürlich stellt sich trotzdem vor diesem Hintergrund die Frage, ist es noch ratsam, Vermieter zu sein oder ist das Thema jetzt einfach durch? Also wollen wir eigentlich keine Vermieter mehr sein? Ist das sozusagen etwas, das wir uns noch weiter abgewöhnen?
Ich glaube, was entscheidend ist, dass man weiß, worauf man sich einlässt. Ja, also wenn man, gerade wenn man das alles selber machen möchte, dass man sich eben klar macht, naja, im Zweifel, ich muss mich um die Sanierung kümmern, ich muss die Handwerker beauftragen, ich muss das alles durchrechnen, ich trage dann wirklich ein unternehmerisches Risiko, aber auch sonst, wenn man eben alles selber macht, also die Nebenkostenabrechnung, die Mieterkommunikation, da muss man einfach wissen, worauf man sich einlässt. Ich glaube, wer das gut macht, der kann immer noch auch attraktive Renditen erzielen. Wir sind einfach in einer Phase, wo es eine große Knappheit an Wohnraum gibt, wo es auch die entsprechenden Möglichkeiten gibt. Und für die anderen, die sagen, naja, der Immobilienmarkt ist schon attraktiv, aber ich möchte das nicht alles selber machen, die sollten eben genauer prüfen, welche Möglichkeiten es da gibt. Es gibt ja mittlerweile einige Modelle von Kapitalanlegern. Wir hatten hier auch schon Kollegen im Podcast, aber es gibt natürlich viele andere, die einem das quasi auch abnehmen, ne? Die einen Mietpool anbieten, die Mieterkommunikation machen und all diese Dinge. Das Investment kann trotzdem attraktiv sein, aber klar, es kostet auch ein bisschen von Rendite gibt man dafür ab, dafür hat man eben die größere Sicherheit und eine gewisse Professionalität dahinter, also das sollte man sich genauer anschauen, aber blind in den Mietwohnungsmarkt tappen, das ist vielleicht eher das, was schwierig ist.
Genau, und wie an verschiedenen Stellen auch schon mal gesagt, machen wir natürlich keine Anlegerberatung, sondern es ist etwas, was ihr euch selber überlegen müsst. Ich danke dir da draußen fürs Interesse. Ich danke dir, Michael, für das Aufdröseln der Studie, wie immer. Alles wissenschaftlich fundiert hier bei uns im Podcast. Und ihr könnt die Studie nachlesen. Wir verlinken sie unten in den Shownotes. Wenn ihr mögt, sind wir nächste Woche Donnerstag wieder hier für euch da. Unten in den Shownotes findet ihr auch noch eine E-Mail-Adresse für Fragen, die wir möglicherweise in diesem Kontext jetzt nicht beantwortet haben. Die 15. Episode ist wie immer für eure Fragen reserviert. Also schreibt uns bitte gerne und dann freue ich mich auf euch, wenn ihr mögt. Wie gesagt, nächste Woche Donnerstag. Bis dahin, genießt den Sommer. Alles Liebe. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Du bist Immobilieninvestor oder Unternehmer und suchst nach einem hochkarätigen Netzwerk, um dich mit Gleichgesinnten auszutauschen? Dann sind die Immobilienfreunde genau das richtige Format für dich. Informiere dich noch heute über eine Mitgliedschaft in dem exklusiven Immobilienclub auf www.immobilien-freunde.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner, den Immobilienfreunden, als auch zum Team der 1A-Lage.